Episode 19, Kaizen versus KVP. Heute im Interview mit Ralf Volkmer. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Ralf Volkmer von der Learning Factory bei mir. Die Learning Factory hat ein für mich zentrales Produkt, die Fabrik im Seminarraum. Zur Vorstellung gebe ich ihm gleich direkt das Wort. Ralf, bitte.
Ja, hallo Götz, vielen Dank, dass wir heute uns unterhalten können. Ja, mein Name ist Ralf Volkmer und ja, ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Thema Geschäftsprozessorganisation in den unterschiedlichsten Facetten. War auch lange bei einem Verband, dessen Namen, glaube ich, jeder kennt, REFA-Verband, in frühen Jahren als Dozent tätig und bin immer mehr in das Thema Geschäftsprozessorganisation gerutscht. War 15 Jahre lang im Ausland und habe mich auch da mit dem Thema Geschäftsprozessorganisation beschäftigt. Ja, und seit vielen Jahren nun Mitarbeiter der Learning Factory. Unsere Kernaussage ist Change to Kaizen und ja, spannendes Thema ganz generell.
Da möchte ich gleich einsteigen auf den Punkt, auch wenn wir das jetzt vorher so gar nicht angesprochen hatten. Was sind denn deine Erfahrungen im Ausland mit Geschäftsprozessoptimierung? Wo stehen wir da im Vergleich in Deutschland? Wo haben vielleicht andere Länder noch Potenzial oder sind schon weiter?
Ja, meine Erfahrungen im Ausland beziehen sich schwerpunktmäßig auf Griechenland, Italien, ein bisschen Spanien, Südamerika und in Teilen eben auch Osteuropa. Aber ganz generell kann man, glaube ich, sagen, oder ganz aktuell kann ich berichten aus einem Projekt, aus einem europäischen Projekt, wo Schweden, Spanier, Italiener, Tschechen und Esten mitgewirkt haben. Und wenn man sich im Rahmen dieses Projektes, jetzt mal die Schweden ausgenommen, insbesondere die südeuropäischen Länder anguckt, da ist das Thema Kaizen oder KVP oder Lean Management, ganz gleich, wie man es nennt. Im Moment kann man sagen, dass Deutschland sehr weit ist. Also das ist so meine Erfahrung. Mhm. Wenngleich wir als Deutsche hier natürlich ganz viele Verbesserungspotenziale noch sehen. Aber ich denke, europäisch gesehen ist Deutschland schon sehr weit in das Thema Lean.
Okay, da hake ich jetzt nochmal nach. Du hast die Schweden ausgenommen, da ich mal ein paar Jahre lang für ein schwedisches Unternehmen gearbeitet habe. Wo siehst du die Schweden konkret?
Ich habe jetzt keine Rangliste irgendwo. Ich denke, die Schweden sind sehr stark geprägt, natürlich auch durch die Erfahrungen, die sie bei Volvo gemacht haben oder aber auch anderen Unternehmen, was das Thema Prozesse betrifft. Aber auch was, ich will es mal so ausdrücken, die Mitarbeitereinbindung in Verbesserungen betrifft, einfach auch weiter, wie ich glaube jetzt, wie die Italiener. Ich denke, dass das halt eben auch sehr stark kulturabhängig ist. Aber so, nach meinen persönlichen Erfahrungen, würde ich die schon auch im oberen Drittel sehen, wenn ich das jetzt nur mal auf Europa reduziere.
Ja, das kann ich also von meinem früheren Arbeitgeber her absolut unterstreichen. Mein Eindruck ist, dass es ziemlich zentral geführt wird, zumindest das Unternehmen, bei dem ich tätig war.
Ja. Also das ist ähnlich wie bei den Franzosen. Ne? Ich glaube, dass da sehr zentral geführt wird, dass es da viel mehr Top-Down geht, wie jetzt bei uns, wenn uns auch das manchmal nicht sehr gefällt in Deutschland.
Ja, okay. Wenn wir über das Thema Einführung von Lean-Management reden, was nimmst denn du als die größte Hürde in Unternehmen wahr bei der Einführung?
Also, ich weiß gar nicht, Götz, ob es da eine große Hürde gibt. Ich glaube, dass wir, und jetzt spreche ich mal nur für den Erfahrungshintergrund, den ich habe, dass überwiegend deutsche Unternehmen sind, und zwar in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 7 Jahren, dass es erstens ein Top-Down-Ansatz ist, also dass man jetzt beschließt, wir machen morgen Lean oder wie auch immer, dass man es nennt, dass es sehr stark Tool-getrieben ist. Also wir haben jetzt einen ganz aktuellen Fall, wo ein Unternehmen Bestandteil eines Konzerns ist und da beschließt dann der technische Vorstand ab morgen, in Anführungsstriche gesprochen, machen wir Six Sigma. Mhm. Und das glauben die dann, das ist dann Lean, ja. Das ist so die eine Geschichte. Und das andere ist eine große Schwierigkeit, die ich sehe, dass wir die notwendige Führungskultur, insbesondere auf, wie ja der Kollege Johann Anders beschreibt, auf der Lehmschicht gar nicht haben. Das heißt, wenn man sich überlegt, was so auf das mittlere Management bei der Einführung von Lean so alles zukommt, nämlich, dass sie sozusagen sich aus dem operativen Geschäft an sich raushalten müssten und mehr die Menschen auf dem Shopfloor führen sollten, dann ist es, glaube ich, eines der großen Knackpunkte bei der Lean-Einführung. Ja. Also ganz generell sage ich ja immer, Lean hat ganz viel mit Change zu tun.
Ja. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ich fand es spannend, das Stichwort Six Sigma. Ich hatte irgendwann letztes Jahr, habe ich mit Johann auch schon mal diskutiert, eine Projektausschreibung gesehen, so nach dem Motto, ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war, die Aussage, jetzt haben wir das gemacht jahrelang und jetzt machen wir das Neue.
Ja.
Das fand ich, ich hätte auf dem Boden liegen können und schreien, um es mal so auszudrücken. Das fand ich irgendwie spannend. Gut, jetzt hast du gesagt, Top-Down. Top-Down grundsätzlich, glaube ich, ist ja nicht verkehrt, was zumindest den Anteil, ich als Unternehmensführung unterstütze das, lebe das dann hoffentlich auch vor. Jetzt ist natürlich manchmal aber der Anspruch, den man da hat, nicht ganz da, wo die Realität stattfindet. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also ich möchte da gar keinen falschen Eindruck erwecken. Natürlich muss die Einführung, und wir reden gerade über die Einführung von Lean, Top-Down passieren. Ja. Da bin ich, also das ist zweifelsfrei. Ja. Die spannende Frage ist aber, wie gehen die Menschen an der Spitze, also die Führungsmannschaft an der Spitze des Unternehmens, wie leben die das selbst? Ja, wenn die sozusagen das verordnen, ja, also im Sinne, ab morgen müssen sie diese Medikamente nehmen, ja, dann glaube ich einfach, dass das nichts wird. Ja, da muss man mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, also auch da wieder ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Gespräch mit dem Geschäftsführer, mittelständisches Unternehmen, dem ich gesagt habe, wenn Sie das vorhaben, dann würde ich mir von Ihnen erwarten, dass Sie wenigstens einmal pro Woche durch die Produktion laufen und sich mit den Leuten unterhalten und vor allen Dingen eben auch ganz bewusst auf bestimmte Dinge gucken. Und dann sagt er mir, das lässt mein Kalender gar nicht zu. Mhm. Und das ist so ein Beispiel. Ne? Also glaube ich, ja, wenn ich morgen oder in naher Zukunft über einen langen Zeitraum Lean sozusagen als mein Thema sehe an der Spitze und an der Unternehmensspitze, dann muss ich zuallererst mich reflektieren, ob ich bereit bin, das, was ich von der Mannschaft erwarte, selbst bei mir ins Tagesgeschäft übernehme. Und damit meine ich nicht die operative Tätigkeit am Schreibtisch, sondern ganz generell.
Ja, einfach mal Präsenz zeigen, Wertschätzung zeigen.
Ja.
Jetzt kam mir gerade ein Gedanke, wo du das Stichwort Mittelstand genannt hast, da bin ich ja auch oft unterwegs. Ich kenne aber auch die großen Konzerne. Würdest du sagen, es ist in einem mittelständischen Unternehmen einfacher oder schwieriger im Vergleich zu einem Großunternehmen, zu einem Konzern, das Thema Lean einzuführen? Wenn wir mal ignorieren, dass viele größere Unternehmen glauben, sie sind schon da und sie machen schon irgendwas?
Schwierige Frage, Götz. Also mein Erfahrungshintergrund ist eben eher mittelständisch geprägte Unternehmen. Konzerne sind wir so gut wie nicht unterwegs. Das hat seine Gründe, weil wir hatten es vorhin von Zentralismus, weil wir eben, oder weil wir der Meinung sind, dass eben in Konzern geprägten Unternehmen es eher zentralistischer zugeht und mehr, ich sag mal, auf die Stakeholder geachtet wird. Also Stichwort Umsatzzahlen müssen stimmen, Rendite muss stimmen und so weiter und so fort. Das müssen bei mittelständischen und kleinen Unternehmen natürlich auch. Aber ich glaube halt einfach, dass da ganz viel auch das Abteilungsdenken geprägt ist oder viel stärker geprägt ist, ja, und du die gar nicht die Möglichkeit hast, so etwas breit einzuführen, ja, wohingegen du bei mittelständischen Unternehmen, ich sage jetzt mal so, was weiß ich nicht, in der Größenordnung von 400, 500, 600, 700 und Mitarbeitenden halt die Chance eher da ist, in Anführungsstrichen jeden zu erreichen, ja, halt größer ist, ja, und insofern glaube ich, dass wenn es von der Spitze durchaus gewollt ist, das auch erfolgreicher ist in mittelständischen Unternehmen, also in Bezug auf Geschwindigkeit der Einführung, Veränderungen und so weiter.
Okay, nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat die ersten Einführungswehen, die ersten Einführungsschritte erfolgreich bewältigt. Es passiert sowas wie Lean. Was würdest du sagen, was ist die größte Hürde im, nennen wir es mal, Betrieb?
Also die größte Hürde, das aufrechtzuerhalten, ne? Also das ist ja etwas, was wir im Tagesgeschäft jeden Tag erleben. Ja? Viele Unternehmen haben gute Anfänge gemacht, ne? Haben, egal eigentlich mit was sie angefangen haben, ob es jetzt nun 5S ist oder wie auch immer. Ich glaube, dass die größte Schwierigkeit ist, nach den anfänglichen überproportionalen Erfolgen, weil, ne, wenn du anfängst, erreichst du ja relativ schnell sehr viel, ja, ja. Die Menschen auf diesem, also dort zu behalten, auch wenn die Erfolge nicht mehr so groß sind, ja, also ich vergleiche das immer gerne mit so mit der Analogie zum Fußball. Ne? Also nehmen wir mal Borussia Dortmund als Beispiel. Ne? Die Fans, die waren gewohnt, ja, jetzt zweimal Deutscher Meister oder wie auch immer ganz oben mitzuspielen, ja, und in der letzten zurückliegenden Saison, ja, Vorrunde, Tabelle, Letzter, ja. Das heißt, zu begreifen, dass die Erfolge nicht mehr so groß sind nach einer gewissen Zeit, wie sie am Anfang waren. Ja, und ich glaube, da kommt es auf die Führungskräfte drauf an, die Mannschaft immer wieder am Ball zu halten, ja, und eben das auch ständig aufzuzeigen. Aber ganz generell glaube ich auch, dass es dann irgendwann, wenn es so in die administrativen Bereiche ausstrahlt, wie Fertigungsplanung, Fertigungssteuerung oder sagen wir mal den Einkauf, ja, dann, wenn es nach draußen geht, ja, dass dann nochmal Schwierigkeiten entstehen, das wirklich kontinuierlich fortzusetzen. Also ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil es natürlich auch immer so was mit dem eigenen Erfahrungshintergrund zu tun hat.
Ja, natürlich.
Ja. Ja.
Ja, so. Das deckt sich durchaus mit meiner Erfahrung. Ich meine, im Six Sigma, wo ich ja auch ein bisschen Aktien drin habe, da spricht man von den Low-Hanging Fruits,
ja,
auf die man ja dort explizit so gar nicht zielt, sondern da geht man im Grunde schon von aus, die habe ich schon. Ja. Die habe ich schon gepflückt, die habe ich schon geerntet und man zielt dann eben auf die Sachen, die nicht mehr so direkt auf der Hand liegen. Aber dieser Punkt, es fällt einem nicht mehr so in den Schoß. Das Fallobst ist durch, das habe ich aufgesammelt. Und jetzt geht es halt darum, sich zu strecken. Und ein Stück weit, glaube ich, das hast du ja angedeutet, entsteht da so wie eine Erwartungshaltung, ein gewisser Anspruch. Ja, das geht jetzt gerade so weiter. Und da entsteht dann umgekehrt auch wieder Enttäuschung, wenn es nicht so ist.
Also vielleicht mal so ein Beispiel. Ja. Wir haben in einem Unternehmen, haben wir dann irgendwann aus dem Montageprozess heraus, haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitenden auf dem Shopfloor und den Verantwortlichen Schlechtteile, also Teile, die nicht verbaut werden konnten, haben wir ganz zentral auf den Tisch gelegt. Ja? Oder dann, wenn die Teile zu groß waren, einfach Bilder davon gemacht, ja? Und haben das sozusagen visualisiert. Ne? Das sind die Teile, die sind nicht gut. Ja? So. Das wurde dann irgendwann als, da klaue ich mir jetzt ein Wort von Bernd Albrecht, so quasi als Sheet Friday bezeichnet, weil wir jeden Freitag sozusagen an den Tisch gegangen sind mit dem Leiter Qualitätsmanagement und haben dem gezeigt, du pass auf, dein Lieferant X oder dem Abteilungsleiter von der anderen Station, du pass auf, das sind die Produkte, die von deiner Abteilung kommen, die können wir nicht verbauen. Ja. Und da haben wir mit Engelszungen geredet, dass es nicht darum geht, die jetzt irgendwie vorzuführen, sondern einfach nur über Visualisierung denen zeigen wollen, pass auf, hier sind Fehler, ja, die dazu führen, dass wir unseren Job nicht erledigen können. Ja. Und das war, aber Götz, da reden wir von nach einem Jahr. Ne? Das war unglaublich schwierig. Ja. Also das ging teilweise, dass sich Menschen persönlich angegriffen fühlten. Ja. So, ja. Und ich glaube eben dieser Sprung, dann, wenn du irgendwo anfängst, sage ich mal, mit Verbesserungen zu arbeiten und je höher, dass du kommst und je weiter du ausstrahlst, ja, also auch in Nachbarabteilungen und so weiter und so, wird es schwierig. Ja. Aber so wie ich vorhin sagte, ne, das geht dann halt eben auch mit dem Change einher. Ne.
Ja, wenn wir den Gedanken noch ein bisschen weiterführen, was machen an der Stelle dann in deiner Wahrnehmung erfolgreiche Unternehmen anders?
Gute Führung. Also da bin ich also felsenfest davon überzeugt. Ja? Also das ist ja auch so ein bisschen das, wo ich unterscheide zwischen Kaizen und KVP, ja. Ich bin eben mit dem Schwerpunkt eher auf dem Thema Kaizen als ein weniger KVP. Das mag kleinkariert klingen. Aber hinter Kaizen steckt bei mir halt eben auch die Führungskultur dahinter. Und KVP wird, glaube ich, sehr häufig gleichgesetzt mit vielen Tools der Anwendung von diesen Werkzeugen. Und um nochmal auf deine Frage konkret zu antworten, ich glaube, dass erfolgreiche Unternehmen in diesem Kontext, über den wir uns jetzt unterhalten, irgendwann begriffen haben, dass es eben nicht nur um die Anwendung von einzelnen Instrumenten oder Werkzeugen geht, sondern um die Philosophie dahinter, und die haben vor allen Dingen auch begriffen, dass nicht jedes Tool für alles gut ist, sondern sehr bedacht eben ausgewählt werden muss, welches Werkzeug wo sinnvoll ist. Ja, also mal ein Beispiel, es ist ja so leicht gesagt, wir machen 5S. Ja? Ja. Also wir räumen auf. Das ist toll, ja. Nur die aufgeräumten Teile, wo kommen die denn hin? Ja. Ja, also da brauchst du jetzt auch wieder irgendwo einen Platz. Ne? Und das muss ja überlegt sein. Ja, so, ja, und diesen nächsten Schritt dann eben zu machen, ja. Und das als Führungskraft mit den Mitarbeitern gemeinsam, ja. Die Bereitschaft, es eskalieren zu lassen, wenn der Prozess nicht funktioniert, ja. Das macht, glaube ich, erfolgreiche Unternehmen aus. Okay.
Ja, ein Stichwort hast du jetzt schon genannt, gemeinsam, Dinge gemeinsam tun. Was sind für dich noch andere Bestandteile, Charakteristiken von guter Führung?
Was für mich gute Bestandteile von gut, was für mich Bestandteile von guter Führung sind.
Wird. Ja.
Ja. Also da gibt's einen Satz, den ich immer wieder gerne sage, den ich, glaube ich, irgendwann mal vor vielen Jahren irgendwo gelesen habe. Also ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu diesem gekommen bin. Und der heißt: Die Führungskraft, die glaubt, für das System intelligent sein zu müssen, wird scheitern. Eine gute Führungskraft moderiert die Systemintelligenz. Mhm. Also für mich ist eine gute Führungskraft, natürlich muss man da jetzt in der Führungsebene unterscheiden, aber mehr ein Moderator und weniger einer, der dem System sagt, was sie zu tun haben. Und ich glaube, wenn das die Führungskräfte verstanden haben, nämlich, dass sie auch zulassen, dass die Mitarbeitenden Lösungen entwickeln, die mir als Führungskraft nicht gefällt, ja, oder wo ich auch der Meinung bin, dass sie möglicherweise nicht ideal ist, wenn ich das als Führungskraft zulasse, ich glaube, dann sind wir, wenn alle so wären, dann, oder viele so wären, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter, weil dann würde sozusagen, würden die Mitarbeitenden ja aus ihren eigenen Fehlern lernen können. Und dann sind wir bei dem Thema Fehlerkultur. Ja, ich glaube, um es einfach zu sagen, die Führungskraft muss immer mehr zum Moderator werden, Stichwort Verbesserungs- und Coaching-Charta, und sich weniger aus dem operativen Geschäft heraushalten.
Ja, mir kam da sofort der alte Projektmanagement-Spruch in den Kopf, der sich aber auch auf Abteilungen ummünzen lässt. Wer glaubt, dass Projektleiter Projekte leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
Genau so ist es, ja.
Und das Gleiche gilt ein Stück weit auch für Abteilungen. Ein so ein Schlagwort, was man mit Führungskräften immer verbindet, ist Effektivität.
Ja.
Ein deutsches Wort für Effektivität ist ja aus meiner Sicht Wirksamkeit. Und wirken kann ich meiner Ansicht nach, wenn ich meiner Aufgabe als Führungskraft gerecht werden will, vor allen Dingen durch meine Mitarbeiter. Und ich muss sie dann befähigen, wirken zu können. Manchmal auch ihnen nicht im Weg stehen.
Ja, das gerade der Begriff Effektivität, ne, habe ich manchmal den Eindruck, dass Führungskräfte effektiv erscheinen, es aber gar nicht sind. Ne? Weil ja Effektivität, sage ich mal, in diesem Kontext auch bedeutet, dass eine Führungskraft Ergebnisse erzielen muss, ja, die sie aufgrund ihrer Position in irgendeiner Form erbringen muss, weil sie auch wieder Vorgaben hat. Ne? Effektivität bedeutet also dann eben auch in diesem Kontext Ergebnis, nicht Tätigkeit, bedeutet Zielerreichung, nicht Ausführung. Ne? Also das glaube ich, ja, trifft es ganz gut. Ne?
Ja, und immer mal wieder wird das Thema Effektivität und Effizienz verwechselt.
Das kommt noch dazu, ja. Genau. Okay. Allerdings, ja.
Du hattest schon angedeutet, dieses Versus Kaizen versus KVP, wenn wir das ein bisschen vertiefen, KVP auf der einen Seite Tool, werkzeugorientiert, Kaizen auf der anderen Seite philosophieorientiert. Mhm.
Ja, also das ist, da hole ich mir regelmäßig Ohrfeigen ab, ja. Wenn ich sage, zumindest im deutschsprachigen Raum, Kaizen ist nicht gleich KVP, ja. Also warum komme ich dahin, ne? Weil ich halt eben denke, da hatten wir es am Anfang davon, dass sehr häufig in der Kultur, in dem Kulturkreis, in dem wir leben, ne, Lean gleichgesetzt wird mit der Anwendung von Werkzeugen. Ne, ganz gleich welche. Ja. Dann kommt noch dazu, dass bestimmte Methoden und Werkzeuge miteinander durcheinander geworfen werden. Ne? Also jetzt man nicht unterscheidet, ja, also ich sag mal, was ist denn auf der einen Seite ein Werkzeug, was ist eine Methode? Ja? Also Six Sigma wäre eine Methode, ne, in dem Kontext, ja, und ein Werkzeug oder Instrument könnte ja 5S sein als Beispiel. Oder wie auch immer. Und ich halt meine, dass viele hergehen und wahllos, in Anführungsstriche betrachtet, und ich will da auch nicht alle über den Kamm scheren, Werkzeuge anwenden. Ne? Also jetzt laufen wir mal durch unseren Laden und gucken mal, was wir aufräumen können. Ne? So. Das Fatale an der ganzen Geschichte ist, dass du am Anfang durch solche einzelnen Aktionen, durch die Anwendung von verschiedenen Werkzeugen, relativ schnell viel erreichst. Ja? Es dann halt eben verflacht. Ne? Und ich habe es ja vorhin gesagt, ne? Und Kaizen ist für mich halt eben mehr wie eine Methode. Ne? Kaizen hat was mit Führungskultur, mit Identifikation, mit dem Unternehmen zu tun, und ich will gar nicht, dass die deutschen Unternehmen jetzt alle japanisch werden oder so, ne? Aber ich glaube, das ist halt viel, 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 viel weiter, ja, wie die Anwendung von einzelnen Methoden. Und das zieht sich durch alles, ne? Das zieht sich von Top-Management, haben wir es ja auch am Anfang davon gehabt, bis runter, ne? Alleine, ne? Also das Beispiel vorhin, Geschäftsführer am Showfloor, ne? Läuft rum, stellt Fragen, Mitarbeiterbefähigung, ja, Führungskraft ist Moderator und das ist für mich viel umfassender und deshalb eben eher auf dem Weg des Kaizens, ja, und KVP ist halt eben, so wie ich es erlebe, sehr häufig dann halt auch das singuläre Anwenden von Methoden. Aber da streite ich mich nicht. Ne? Wir haben ja gerade eine Umfrage laufen. Da stellen wir auch so eine ähnliche Frage. Und 98% sagen, Kaizen ist gleich KVP.
Ja. Ja. Ja, ich hatte da vor einiger Zeit einen interessanten Artikel in Xing gelesen, wo eine Japanerin, die in dem Umfeld unterwegs ist, unter anderem diesen einen Aspekt aufgebracht hat, und gesagt hat, nee, es ist gar nicht die Kultur, die japanische Kultur, die dann manchmal so vorgeschoben wird, deshalb funktioniert es bei uns nicht. Sie hat da das Beispiel aus der Kooperation Toyota und General Motors gemacht. Mhm. Und da war plötzlich dieses eine Werk aus dieser Kooperation in den USA besser wie das japanische Werk, das jetzt halt unter kulturellen Aspekten und all diesen Nicht-Werkzeugfaktoren halt noch ein bisschen weiter hinten war. Und das war, fand ich, so ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt was mit einer asiatischen Kultur zu tun hat.
Also wir können es ja sehr vereinfachen, ne? Und können sagen, Wertschätzung, Respekt. Ne? Also wenn wir lernen als Führungskräfte, unsere Mitarbeitenden zu wertschätzen, ja, und ihnen Respekt gegenüberbringen, ja, ich weiß, dass das jetzt möglicherweise sehr abgehoben klingt, ja, aber wenn wir das in unseren täglichen oder wenn wir das in unseren Alltag vielleicht manchmal ein bisschen mehr berücksichtigen würden, ja, dann wären wir schon sehr nahe an dem, was ich mir so vorstelle, wie man miteinander umgeht, wenn man sich mit Leuten unterhält, wo offensichtlich ist, dass die Prozesse nicht funktionieren, ja. Und wenn wir dann noch lernen, nicht ständig in so eine Art Rechtfertigungsmodus zu kommen, ja. Ja, ich würde ja, aber ich kann nicht, weil, ja. glaube, dann wären wir ziemlich weit. Ja. Und dann noch in der Verbindung mit sinnvoller Anwendung von Tools und Methoden, dann wäre es, glaube ich, schon super. Aber ja, es ist halt auch die Frage, wie das Unternehmen, sage ich mal, geführt worden ist. Nicht erst ja in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren, sondern...
Ja. Ja, und da kann man ja Dinge, die halt über Jahrzehnte hinweg passiert sind, kann man nicht erwarten, dass sich die in wenigen Monaten dann drehen.
Nee, ja. Das ist ja das wieder, Götz, ne? Also, ne? Durch das Anwenden von irgendeinem Werkzeug erreiche ich relativ viel sehr schnell. Ja, so. Ja, so. Aber das ist überhaupt nicht nachhaltig, ne? Also, das hat mit dem nichts zu tun, ja. Ja, aber du, wir haben auch die Frage gestellt, ne, was denken Sie, Lean Management steht im unmittelbaren Zusammenhang, steht es mit Six Sigma, ja, da kriegen wir auch die Antworten, ne, wir sagen auch 60% ja, ne. Mhm.
Ja, der Aspekt Werkzeuge, nur weil ich eine Säge in den Hand nehmen kann und vielleicht 3 Jahre lang Schreiner gelernt habe, bin ich noch kein guter Schreiner. Da gehört ja ein bisschen mehr dazu.
Ja, also du hast mich vorhin gefragt, was meine Herkunft ist. Ne? Ich habe mal den Beruf des Landmaschinenmechanikers erlernt. Ne? Also ich weiß, was ein Mähdrescher ist und ich weiß auch ungefähr, was da drin ist. Ne? Und also was man sozusagen hinter dem Blech nicht sieht. Ne? Aber ich würde nicht mehr Mähdrescher reparieren können, wenn ich es denn jemals konnte. Ne? Okay. So, es ist halt so. Ne? Ja.
Gut, was kann denn ein Mitarbeiter tun, so der jetzt noch keine Führungsverantwortung hat, wenn er das Gefühl hat, da geht es nicht vorwärts, wenn er was tun will? Was wäre dein Tipp für ihn?
Ehrlich?
Ja. Also, jetzt nicht die Firma wechseln.
Also was nicht passiert, aber die Frage kriege ich auch immer mal, ja, Dienst nach Vorschriften machen. Mhm. Also, die Menschen in den Unternehmen sind ja so trainiert, dass sie Prozesse erledigen oder Teilprozesse erledigen, die es offiziell ja gar nicht gibt. Ne? Erlebst du sicherlich auch. Ne? Du gehst in ein Unternehmen, machst einen Wertstrom, ne? Vielleicht als Analyse, als eine Form von Erstanalyse, ja. Und guckst dir dann das sozusagen den lebenden Prozess an, stellst fest, dass es da ganz viele Prozesse gibt, die in diesem Wertstrom gar nicht abgebildet sind.
Ja, ne? Und du kennst ja auch die Standardantwort.
Wie bitte?
Und du kennst ja auch die Standardantwort,
die dann kommt. Ja, so wenn es ich nicht mache, wer soll es denn dann machen?
Ja, das ist die eine, oder eben haben wir schon immer so gemacht.
Ja, genau, ja. So, und du hast mich ja ganz bewusst darauf angesprochen, ne? Was würde ich einem Mitarbeiter, der keine Führungsverantwortung hat, empfehlen? Ja. Also völlig unrealistisch, Götz, weil wir beide wissen, dass das nicht stattfindet. Aber wenn du mich nach einer Empfehlung fragst, und ich kriege sie ja auch gefragt, also machen Sie nur das, für das Sie verantwortlich sind. Also nicht verantwortlich sind, sondern machen Sie nur das, was sozusagen in Ihrer Arbeitsanweisung drinsteht. Ja, und dann bricht der Laden zusammen, das dauert keine Stunde.
Ja, das ist so der ähnliche Effekt, den wir ja manchmal provozieren, wenn wir Zwischenlager zwischen einzelnen Arbeitsschritten reduzieren.
Ja, also das ist jetzt kein Spaß. Ja, also nee, natürlich ist das spaßig im Moment, ne? Aber in Wirklichkeit meine ich das todernst. Ja? Lass es eskalieren. Ja. Ja? Ich weiß, dass das mit einer Verzögerung der Lieferung einhergeht. Ich weiß, dass sich das möglicherweise unmittelbar in den Zahlen ausdrückt. Ja, ich weiß, dass das wirklich eskaliert, und zwar für das gesamte Unternehmen. Ja. Die Frage ist ja nur, wann man die Notbremse reinmacht. Ja. Aber um es offen zu machen, ja, reichen ja manchmal wirklich nur 10 Minuten, nur das zu tun, was wirklich in meiner Arbeitsanweisung drinsteckt. Das Problem dabei ist, dass wir dann in den übergeordneten Führungshierarchien ja sozusagen sich die Welle dann von oben nach unten wieder zu dem Mitarbeiter, der es eskalieren lässt, ja, zurückkommt, ja. Und ja, aber im Grunde hat er doch nur das gemacht, was die Führungskräfte ihm gesagt haben, was er tun soll.
Ja.
Und ich meine es ernsthaft, ja, also wir kriegen ja auch häufig die Frage gestellt, ja, oder ich kriege häufig die Frage gestellt, wenn wir jetzt mit der Einführung von Lean beauftragt werden oder wie auch immer, ja, so wird es ja nie formuliert, wo fangen Sie denn an? Na, ich sage regelmäßig, es ist egal, wo Sie anfangen. Aber fangen Sie irgendwo an, wo möglicherweise relativ viel dann nach außen dringt. Ja? Weil es ist egal. Ne? Irgendwann bist du in anderen Abteilungen, ja, weil die so miteinander verknüpft sind, ja, und zwar informell auch miteinander verknüpft sind, dass es zwangsläufig dazu führt, wenn du irgendeinen Prozess, ich rede noch nicht von restrukturiert, sondern nur ein klein wenig veränderst, dass es Chaos in den angrenzenden Abteilungen verursacht.
Ja.
Und ja, deswegen ist mein Lieblingswort eskalieren lassen.
Dieser, ich habe mir hier vorne noch eine Notiz gemacht zu dem Punkt Respekt. Mhm. Ich meine, aktuell haben wir ja so die Situation, es gibt eigentlich mehr Arbeit als Menschen, die die Arbeit zum Teil bewältigen können.
Ja.
Also sprich, dieser ganze Aspekt Mitarbeiterbindung.
Ja.
Und an der Stelle sollte man da nicht unterschätzen, was das für Effekte auf diese Mitarbeiterbindung auch hat, wenn ich plötzlich dem Mitarbeiter einfach mal Respekt zolle.
Ja, 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 ja. Ne? Also ich habe das ja vorhin auch ganz bewusst gesagt, ja. Gerne wieder auch ein Beispiel, ja. Seit vielen Jahren macht ein Mitarbeiter an einer Station, macht eine Tätigkeit, die völliger Quatsch ist, ne? Dass die überhaupt gemacht werden muss, ja. Und wenn du dich mit dem dann so unterhältst, ne, und das hier, das sechs Augen, und stellst ihm die Frage, würdest du das, wenn das jetzt daheim bei dir im Keller wäre oder auf dem Speicher oder im Garten oder sonst was, würdest du das? Natürlich nein. Ja? Und dann die Frage, ja, warum tust du es? Ja, sonst geht es ja nicht weiter. Ne? Also es ist so ein schönes Beispiel auch zum Blogbeitrag, den wir heute geschrieben haben. Wo es darum geht, ja, Produktivität gesteigert, ja, Umsatzzahlen gesteigert, der Kunde ist halt nicht so viel. Ja, weil die Liefertreue halt nicht stimmt und so weiter. Hauptsache, wir sind alle beschäftigt.
Ja. So, zum Abschluss möchte ich noch auf einen Punkt kommen. Da beschäftigt ihr euch, glaube ich, dieses Jahr im vierten Jahr damit. Da geht es auch um solche Dinge. Was für einen Einfluss haben die Mitarbeiter? Mhm. Nämlich euer Symposium Change to Kaizen. Erzähl doch mal da noch ein paar Stichworte dazu. Um was geht es dieses Jahr?
Also ganz generell haben wir ja also das Prinzip, dass wir, du hast es ja schon im Titel gesagt, Change to Kaizen, denn Organisationen werden nie besser sein als ihre Mitarbeiter. Für das Symposium dieses Jahr, 4. und 5. November, haben wir dieses Jahr was ganz Spannendes dabei. Da haben wir jemanden von der Stadtverwaltung, nämlich ganz konkret von der Stadt Mannheim. Die machen seit vielen Jahren unter der Leitung des Bürgermeisters, haben die das, was wir Lean Administration Lean nennen würden, ganz generell. Da werden die drüber berichten. Die haben im Übrigen das Thema Lean aber nicht nur in der Verwaltung, ne, was irgendwie nahe liegt bei einer Stadtverwaltung, sondern haben das eben auch bei der Müllabfuhr, bei den Kfz-Werkstätten etc. Haben dazu dieses Jahr jemanden, der lange bei Lufthansa war und jetzt zu einem Start-up gewechselt ist, der das Thema Lean aus der Flugzeugindustrie, sage ich mal, also Flugzeugwartung konkret betrachtet. Und zwar gerade vor dem Hintergrund dieser sehr restriktiven Regularien, die es natürlich auch in der Luftfahrtindustrie gibt. Ja, ja haben dann von Gira Giersieben, ja, die ja wirklich so das Thema Verbesserungskrater und Coachingkrater wirklich ist eines der Vorzeigeunternehmen in Deutschland. Ganz spannend ist Raffinerie Heide. Deshalb ganz spannend, weil da ein Prozess stattgefunden hat, der gerade umgekehrt ist. Also üblicherweise erlebst du ja sozusagen, dass Unternehmen, mittelständische Unternehmen, eingebunden werden in eine Konzernstruktur. Ja, und dann die Mitarbeitenden sich schwer tun, sage ich mal, mit diesen Konzernstrukturen klarzukommen. Da ist es genau umgekehrt. Die wurden entlassen aus dem Konzern und mussten sozusagen sich jetzt plötzlich als mittelständisches Unternehmen am Markt behaupten. Da haben wir den Thomas Gerber, Geschäftsführer da, und der hat einen tollen Titel. Lean braucht Unterstützung durch das Top-Management. Ein Erfahrungsbericht eben von der Raffinerie Heide. Ja, dann haben wir noch Jürgen Gastner von Karl Stotz Endoskopie aus dem Medizinbereich aus der Schweiz. Dann von einem auch mittelständischen Unternehmen, Gauklitz, Präzision in Plastik, Titel Prozessoptimierung mit Hindernissen, Umstrukturierung einer Spritzgussfertigung nach dem Lean-Gedanken. Und was wir dieses Jahr neu haben, das heißt neu, wir haben dieses Jahr 2 Slots mehr. Am zweiten Tag haben wir tolle Workshops, unter anderem mit dem Thorsten Laube. Sagt ihr was, ne?
Ja, klar.
Ein Schüler von Mike Rother.
Ja, ja, ja. Ich kenne ihn persönlich hier ums Eck im optischen Feld.
Der jetzt Produktionsleiter ist bei Luft GmbH. Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannendes Programm dieses Jahr.
Okay. Das vierte Jahr, glaube ich, gell?
Das vierte Jahr, ja, genau.
Okay.
Und ja, freue mich jeden Tag. Und also auch noch ein Thema. Wir haben ja immer am ersten Tag abends haben wir ja so ein Thema, was eigentlich gar nicht zu Change und Kaizen passt, ja. Also so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und da haben wir dieses Jahr den Roman Rackwitz, der, ein junger Mann, aber der das Thema Gamification in Deutschland treibt, wie verrückt, und im deutschsprachigen Raum. Ja, wirklich ein anerkannter Mensch in diesem Thema, ja, und der will in seinem Vortrag auch so ein bisschen aufzeigen, ja, wie kann Gamification, ne, im Kontext zu Change verwendet werden. Ne? Also das, auch im Kontext zu Lean, ja, also Shopfloor-Management beispielsweise. Ja,
ja. Prima, so. Da habt ihr wieder ein interessantes Programm zusammengestellt. Ralf, ich danke dir für deine Zeit. Jetzt ist es fast eine Dreiviertelstunde geworden.
Ja, Götz, ich danke dir. Ja.
Waren
ja
wieder sehr spannende Themen dabei. Ich denke auch für die Zuhörer. Ich werde das ein oder andere in den Notizen zur Episode dann noch verlinken, auch euer Symposium. Ja, ich freue mich. Vielleicht begegnen wir uns mal wieder, wenn ich es mal schaffe, wenn du es mal gleichzeitig schaffst, auf einem Lean-Stammtisch in Stuttgart.
Das ist immer schwierig ein bisschen, aber ja. Ich gebe mein Bestes.
Genau. Und freue mich ja auf da ein mögliches Zusammentreffen und sag dir nochmal Danke.
Ja.
Und bis bald.
Alles klar, Götz. Und ich danke dir, ne, dass ich in deinem Podcast dabei sein durfte.
Bitteschön. Das war das Gespräch mit Ralf Volkmer von der Learning Factory. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung auf iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.